Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag in der Themengruppe Recht von Dr. Christian Klostermann. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und wird etwas zur Lizenzierung von Open-Source-Software sagen und von freier Software. Ja, und dann mal herzlich willkommen und viel Spaß.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an dem Vortrag, trotz des angekündigten Orkans. Ich hoffe, Sie sind gut hergekommen und kommen auch noch gut nach Hause. Ich selber habe beim Einparken heute mir das angeguckt und hatte zufällig unter einem Baum geparkt und bin dann nochmal rumgefahren, weil ich dachte, das ist doch etwas gefährlich. Die Nachrichten aus Thüringen waren nicht auch so, dass man wirklich gut mit dem Zug wegkam. Wenn Sie über Berlin fahren wollen, weiß jemand, ist der Hauptbahnhof wieder gesperrt? Ich wurde schon angekündigt, ich bin Fachanwalt für das Recht der Informationstechnologie mit eigener Kanzlei in Zwickau, mittlerweile zum 9. Mal hier auf dem Chemnitzer Linux-Tag, wofür ich danke. Ist eine schöne Tradition, immer so die Eröffnung des Frühjahrs. Hier die neuen Entwicklungen aus dem Bereich der Open-Source-Software, Linux-Software, freien Software vorstellen zu können und aktuelle Rechtsthemen. Warum ist dieses Thema aktuell? Wer sich damit beschäftigt, weiß, wir haben im letzten Jahr die GPL neu gefasst, neu verabschiedet, Juni 2007, GPL Version 3, nach anderthalb Jahren Diskussion. Und da stellt sich dann doch die Frage, insbesondere weil die GPL 3 ja doch von vielen kritisiert worden ist, insbesondere auch von der Industrie, die sagten, nee, wir wollen das nicht, insbesondere mit Softwarepatenten, mit dem Digital Rights Management, da haben wir was dagegen. Linus Torvald hat einmal gesagt, er wolle nicht die GPL 3, er hat sich jetzt das doch wieder anders überlegt, mittlerweile hat er es akzeptiert, die Diskussionen waren also ganz schön. Und das zeigt, wie aktuell eigentlich das Thema ist. Und für Sie, wenn Sie Software entwickeln, will ich Ihnen insbesondere heute nahebringen, dass Sie nicht unbedingt sagen sollten, anyway, alles GPL, sondern insbesondere, wenn Sie mit Ihrer Software, mit Ihrem Wissen, mit Ihren Entwicklungen Geld verdienen wollen, dann ist es ein entscheidender Punkt und ein strategischer Gesichtspunkt, welche Lizenz Sie wählen. Und das ist Ihr Geschäftsmodell. Und man sollte nicht Man sollte nicht sagen, anyway, ich nehme halt die GPL, weil die kenne ich, sondern machen Sie sich Gedanken darüber. Und mittlerweile ist es schön, weil eben viel freie Software auf dem Markt ist, viel Open-Source-Software, der Zug nimmt immer mehr zu. Es wird immer interessanter, die Anfragen steigern immer wieder. Die Leute sagen von ganz alleine mittlerweile, Mensch, lass uns doch mal überlegen, mach mal eine Open-Source-Lizenz für unsere Software. Das war vor 9 Jahren noch ganz anders, als die Leute zu mir in die Kanzlei kamen. Von daher sollten Sie sich das gut überlegen und deshalb mal hier so eine kleine Einführung in das Recht der Lizenzgebung und welche Überlegungen Sie anstellen sollen, welche Lizenzen Sie wählen. So, grundsätzlich, jetzt, ich mache mal einen kleinen Durchlauf, bevor wir zu den Lizenzen kommen, damit Sie den rechtlichen Hintergrund sind. Lizenzrecht ist maßgeblich bestimmt von Urheberrecht. Letztlich steht dahinter das Urheberrecht und Software unterliegt in Deutschland dem Urheberrecht, § 69a Urhebergesetz. Das heißt, derjenige, der die Software schreibt, kann auch bestimmen, in welchem Umfang die genutzt wird, wie die verbreitet wird, wie die kopiert werden darf, wer die benutzen darf. Können Sie alles. Sie können auch einem verbieten, die Software zu benutzen. Sie sind Hersteller der Software. Derjenige, der es tatsächlich programmiert, der ist Urheber. Im Arbeitsverhältnis, wenn er also sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, ist es ein Arbeitgeber, der hat die Rechte an der Software. Ansonsten ist es derjenige, der die Software entwickelt. Entwickeln es mehrere, sind sie also ein Team, jeder schreibt einen Teil, gerade in der Open-Source-Software interessant, sind alle Urheber, alle, die mitgeschrieben haben, die einen Programmbestandteil dazugegeben haben, sind gleichmäßig mitberechtigt. Und das sollten Sie, wenn Sie ein Projekt starten oder wenn Sie eine Software programmieren, bedenken. Wenn Sie da nicht von vornherein die Entwickler, die beteiligt sind, auf eine Urheberrechtsformel, auf eine Lizenz festlegen, müssen Sie hinterher bei jeder Änderung, aber auch bei jeder Änderung, die Zustimmung aller Urheber haben. Und ein Einziger, der nicht mitmacht, kann ihn querschießen. Und deshalb, wenn Sie ein Projekt starten, überlegen Sie sich das, ob Sie das tatsächlich so ohne eine urheberrechtliche Vereinbarung unter den Entwicklern machen oder ob Sie sich darüber einig sind, unter welche Lizenz die gestellt werden soll, was man damit mal vorhat. Das kann ja auch sein, dass Sie als Student jetzt ein Open-Source-Projekt starten, das wird erfolgreich. Sie wollen das hinterher als eine Geschäftsidee präsentieren. oder weiterverwerten oder einen kommerziellen Zweig eröffnen. Solche Dinge müssen Sie eben mit bedenken. So, also es sind alle Urheber, die mitentwickeln. Datenbanken sind auch geschützt, besonders nach § 4 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz. Wenn also hinter Ihnen eine Datenbank liegt, genießt die auch den Urheberschutz. Geschützt ist das Programm in jeder Gestalt, einschließlich der Entwurf und in allen Ausdrucksformen, also egal auf welchem Bildschirm Sie das machen, mit welchem Ausdruck, mit welcher Grafikformaten Sie das machen. Geschützt ist das Computerprogramm urheberrechtlich in jeder Form. Nicht geschützt sind dagegen die Ideen und Grundsätze, die dem Computerprogramm dazu liegen, weil das ist freies Wissen, das ist nicht patentierbar und das ist nicht urheberrechtlich schützbar, sondern geschützt wird nur das Programm in seiner konkreten Ausprägung. Sie müssen darüber hinaus individuelle Werke sein, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. Also wenn Sie eine Software schreiben, die 1 und 1 gleich 2 zusammenzählt oder nur Werte zusammenzählt, nur Zahlen addiert oder nur den Durchschnitt bildet, dann hat das noch keinen Urheberrechtsschutz. Das kann durchaus auch größere Programme sein, wenn die nur das machen, was der Computer ohnehin kann und nur das nochmal ausdrücken oder keine geistige Schöpfung darstellen, auch insbesondere nicht im Computerausdruck, in der Darstellung auf dem Bildschirm, haben sie dafür keinen Urheberrechtsschutz. Aber die Kriterien sind da nicht ganz so hoch. Im Grundsatz können Sie davon ausgehen, wenn Sie eine gewisse Zeit reingesteckt haben, wenn das komplizierter war, wenn Sie sich Gedanken gemacht haben, wie die Rechenschritte sind, wie Sie das Programm anordnen, sind Sie im Bereich des urheberrechtlichen Schutzbarkeit. So, da haben Sie nochmal die Paragraphen, können Sie sich nachgucken. Es gibt eine schöne Webseite, www.gesetze-im-internet.de. Das ist vom Bundesjustizministerium. Da können Sie alle Gesetze, die es in Deutschland als Bundesrecht gibt, nachgucken. Und da können Sie auch mal diese Dinge nachschauen. Da steht halt das drin, was ich Ihnen sagte. Der Urheber hat das alleinige Bestimmungsrecht darüber, was mit seiner Software passiert, was geschieht. Und wer die veröffentlichen darf, das möchte ich jetzt mal überspringen aus Gründen der Zeit. Lizenz und Urheberrecht. Müssen sich klar sein, Lizenzen, dieses Wort Lizenzen, das gibt es im deutschen Recht eigentlich nicht. Das ist ein Fremdwort. Es ist auch bislang nicht ausgefüllt worden. Wir Juristen sprechen zwar auch mittlerweile von Lizenzen, was wir aber meinen, sind Verträge. Eine Lizenz ist nichts anderes als ein Vertrag, den Sie mit dem zukünftigen Nutzer schließen. Du darfst mein Programm in diesem Umfang nutzen. Da ist kein anderes Geheimnis dahinter. Lizenzrecht ist Vertragsrecht. Und das heißt einmal, Sie müssen in irgendeiner Weise mit dem Lizenznehmer, demjenigen, der es nutzen will, einen Vertrag schließen. Also Angebot und Annahme, das muss nicht schriftlich sein. Das kann mündlich erfolgen, das kann auch in der Weise erfolgen, ich biete dir an, das Programm in dem Umfang zu nutzen und du brauchst mir nicht dein Einverständnis zu erklären. Können Sie auch machen, ist alles logisch, ist also alles möglich. Aber letztlich ist Lizenzrecht Vertragsrecht und es unterliegt den Grenzen des Vertragsrechts. Es braucht ein Angebot und eine Annahme und es unterliegt auch den Begrenzungen des Vertragsrechts. Das heißt, was ihm als Vertrag nicht erlaubt wäre, ist auch als Lizenz nicht erlaubt. Und da haben wir insbesondere so Dinge wie der Haftungsausschluss. Da kommen immer wieder Leute in meine Kanzlei, haben eine Software geschrieben und sagen, ich habe mir mal was im Internet zusammengesucht und das machen wir jetzt als Lizenz. Und da sage ich Ihnen immer, das geht nicht, weil regelmäßig dabei steht, wir haften für überhaupt nichts. Jetzt neulich kam mal einer mit einem Entwurf in die Lizenz, du bist selber verantwortlich für die Ergebnisse des Computersprogramms und musst alles nachrechnen, dafür übernehme ich keine Haftung. Da habe ich ihn gefragt, wofür soll denn noch der Kunde bezahlen, wenn du noch nicht mal sagen kannst, ob dein Programm korrekt rechnet. Sowas können Sie nicht reinschreiben. Wenn Sie ein Auto kaufen würden und der Verkäufer würde reinschreiben, ob das Auto fährt, weiß ich nicht. Das ist dein Risiko. Und ob die Bremsen funktionieren, musst du vor jedem Losfahren kontrollieren, würden Sie auch sagen, was soll das? Und die gleichen Überlegungen müssen Sie im Bereich des Computerrechts machen. Und lassen Sie bitte so Dinge weg, vollkommener Haftungsausschluss, auch wenn das überall drin steht. Und da sehen Sie jetzt ein Problem, weil jeder in der GPL kennt diesen Hinweis, diese Software kommt mit absolutely no warranty, also mit überhaupt keiner Garantie. Im amerikanischen Recht ist das möglich. Und diese Haftungsausschlüsse kommen aus dem amerikanischen Recht. Aber wenn Sie die reinschreiben ins deutsche Recht und die Software verkaufen, führt das nur dazu, dass Ihre Lizenz ungültig ist, weil dann verstößt sie gegen das Gesetz, gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und damit ist dieser Haftungsausschluss ungültig. Und das heißt, das, was wir erreichen könnten nach deutschem Recht, wir können Ihre Haftung sehr weit reduzieren. Wir können sagen, für fahrlässige Fehler überhaupt nicht, vielleicht für mittlere Fahrlässigkeit, wenn Sie also mal ein Komma vergessen und das Programm bleibt stehen, modifizieren wir die Haftung auf Fehlerbeseitigung beziehungsweise auf den typischerweise zu entstehenden Schaden, können wir alles machen und Sie dadurch sehr gut schützen. Wenn Sie aber das Dickschiff nehmen und sagen, ich nehme überhaupt keine Haftung, ist das nach deutschem Recht nicht möglich. Und das heißt, damit sind Sie schon für den leichtesten fahrlässigen Fehler verantwortlich und damit haben Sie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und das ist die Gefahr, wenn Sie einfach Lizenzen nehmen, insbesondere aus dem amerikanischen Rechtsbereich, und die übertragen und sich da keine Gedanken machen. Mit der GPL kommen wir insoweit noch als Juristen zustande, als wir sagen, die Software wird ja umsonst vergeben. Und da haben wir im deutschen Recht die Besonderheit: für Geschenke haftet man nur bei vorsätzlicher Beschädigung. Also etwas, was man umsonst bekommt, da kann die Haftung ausgeschlossen werden, außer bei Vorsatz. Und so argumentieren wir dann im Bereich der GPL für Haftungsausschluss. Aber das hat natürlich zur Folge, dass ich Sie dann frage als Anwalt, wollen Sie Ihre Software verschenken oder wollen Sie die verkaufen? Wollen Sie Geld dafür nehmen? Was bei der GPL dann sowieso problematisch wäre. Aber wenn Sie Ihre Software nicht unter die GPL stellen, sondern Geld dafür nehmen für das Urheberrecht und gleichzeitig sagen, ich will aber meine Haftung ausschließen, das geht nicht. Deshalb überlegen Sie sich, welches Geschäftsmodell dahinter steht. Problematisch sind beim AGB-Recht und damit bei Lizenzen immer Einschränkungen der Gewährleistung. Also ich biete keine Gewährleistung oder ich mache nur Nachbesserung. Können Sie machen. Also das heißt, wenn ein Fehler auftritt, habe ich 2-3 Mal das Recht, den Fehler zu suchen und neu anzupassen. Nur müssen Sie sehen, eine unendliche Nachbesserung gewährt auch das deutsche Recht nicht. Das heißt, Sie müssen sicher sein, mit 2-3 Mal nachprobieren, habe ich den Fehler gefunden, so gut kenne ich meine Software, so sauber ist auch der Quellcode geschrieben, dass ich den jederzeit finde, den Fehler. Ansonsten kommen Sie wieder in den Bereich des Schadensersatzes. Ohne eine solche Regelung sind Sie übrigens bei 2 fehlgeschlagenen Nachbesserungsversuchen im Schadensersatz. Das heißt, die Software funktioniert nicht, Sie suchen den Fehler, meinen ihn gefunden zu haben. Die Software funktioniert trotzdem nicht beim Kunden, Sie versuchen es nochmal. Es tritt wieder ein anderer Fehler auf aufgrund Ihrer Nachbesserung, ja, dann sind Sie draußen. Und das kann manchmal bei komplexer Software natürlich schlimm sein. Nur es gibt ja durchaus Softwareprojekte oder Software, die eine längere Einpassung braucht. Und man auch sagt, Kunde, ich habe das jetzt zwar für dich entworfen, aber ich muss erst mal sehen, wie das in deinem Betrieb läuft. Und dafür brauche ich so eine Beobachtungszeit von 3 bis 6 Monaten. Weil ja auch manchmal ein Fall erst nach 3 Monaten beim Kunden wieder auftritt. Und da brauchen Sie halt eine flexible Lösung, dass Sie sagen, ich habe so eine komplexe Software, da kann es durchaus sein, dass ich 2, 3, 4 Mal nachbessern muss. Dann müssen wir das reinschreiben, ist kein Problem. Wir können auch reinschreiben, wir machen eine Testphase von 6 Monaten oder 8 Monaten bei dir, ist kein Problem, aber Sie müssen es vereinbaren. Wenn Sie das nicht bedenken, dass Ihre Software so komplex ist, sind Sie noch 2 Mal im Schadensersatz. Und wenn das Ihr erster Kunde ist und Sie sowieso noch kaum Einnahmen haben, kann so ein Schadensersatz, stellen Sie sich vor, die Firma des Kunden steht still, muss sich sehr schnell ruinieren. So, deshalb muss man da immer dran denken. Also Einschränkungen der Gewährleistung sind problematisch. Haftungsbeschränkungen hat man gesagt. Fingierte Erklärung, ja. Dieses schöne, indem Sie diese CD geöffnet haben, oder hier dieses Shrink-Frap-Abkommen, indem Sie diese CD geöffnet haben, haben Sie diese Lizenz akzeptiert. Das geht nicht. Das geht nicht im deutschen Recht. Das geht nur dann, wenn Sie auf der Rückseite der CD oder dem Kunden vorher auf einem gesonderten Blatt gesagt haben, das ist der Vertrag, den kann ich lesen, den kannst du lesen und du darfst die Software erst öffnen, die CD erst öffnen, wenn du dich mit diesen Bedingungen einverstanden erklärst. Ganz allgemeines Vertragsrecht. Bevor allgemeine Geschäftsbedingungen wirksam einbezogen werden können, müssen sie gelesen werden können. Das gilt beim Autokauf, das gilt beim Bäcker, das gilt hier beim Linux-Tag an der Garderobe, für Garderobe wird nicht gehaftet, fürs Wegkommen. Und das gilt auch bei Ihrer Lizenz. Und was meinen Sie, wenn ich Ihnen sagen würde, du musst jetzt erstmal eine Blindunterschrift unterschreiben? Und da steht dann drin, damit akzeptierst du meine Mandatsbedingungen, dann sagen Sie, will ich vorher mal sehen, und dann sage ich, nee, mache ich nicht. Dann würden Sie doch auch sagen, das ist aber sonderlich. Und genauso gilt das im Bereich des Lizenzrechts. Also den Kunden immer vorher die Lizenz geben, keine fingierten Erklärungen, auch nicht schreiben, wenn du die Software startest, hast du dich einverstanden und verklärt mit den Vertragsbedingungen, sondern die müssen dann vorher dastehen und der Kunde muss sich entscheiden können, ob er weitermacht oder nicht. Automatisch löschen der Lizenz, das stand in der GPL auch drin. Wenn du gegen die Lizenzbedingungen verstößt, dann gilt die GPL nicht mehr, löscht deine Lizenz automatisch, ist nach deutschem Vertragsrecht nicht möglich. Der Abschluss von weiteren Verträgen, also wenn du die Software benutzt, schließt du gleichzeitig automatisch einen Pflegevertrag und dafür berechne ich dir 2,50 Euro im Monat, geht auch nicht. Und im Übrigen geht auch alles Sonstige nicht, was sonst überraschende Klauseln sind, mit denen der Kunde nicht rechnen muss. Weil das so ein kompliziertes Feld ist, empfehle ich meinen Kunden, immer meinen Mandanten, sie sollen die urheberrechtliche Seite, also wie darf der Kunde das nutzen, die Software, wie viel Kopien darf er gleichzeitig haben, darf er die Software weitergeben, darf er die nur in seinem Betriebsteil nutzen oder darf er die auch an andere Unternehmen weitergeben, an andere Firmen, an andere Niederlassungen und so weiter, dass wir das trennen, das ist die eigentliche urheberrechtliche Lizenz von den sonstigen Fragen, Haftung, wie kommt der Kaufvertrag zustande, welche Entgelte hast du zu leisten, weil sie sonst viel zu schnell da drin sind, dass wegen eines Fehlers in den sonstigen Regelungen, in den Vertragsregelungen, die Lizenz möglicherweise mit beeinträchtigt wird. Und zum anderen ist es durchaus so, dass sie möglicherweise die kaufmännischen Aspekte, Haftung, Gewährleistung und so weiter, in einem Dreivierteljahr ganz anders beurteilen als ihre Lizenz. Ihre Lizenz lebt vielleicht länger. Da können sie 1, 2, 3, 4, 5 Jahre benutzen. Bei den kaufmännischen Bedingungen müssen sie sich anpassen an die Marktlage. Auch bei Gesetzesänderungen. Wenn sich mal das Urheberrecht ändert, wir hatten jetzt erst zum 01.01.2008 eine Änderung des Urheberrechts, müssen Sie dann immer Ihre gesamten AGBs überarbeiten. Trennen Sie das, machen Sie das auseinander. Verträge, Lizenzen, urheberrechtliche Fragen brauchen nicht zusammen geregelt werden. So, was haben wir für Lizenzen, Einteilung von Lizenzen? Wir haben proprietäre Lizenzen, Open-Source-Lizenzen und freie Software-Lizenzen, so ganz grob mal hingeworfen. Proprietäre Software sollte man auf dem Linux-Tag nicht allzu viel Gedanken dran verschwenden. Software wird eben im Binärcode verkauft und Sie haben keinen Zugriff auf den Quellcode. Der verbleibt beim Urheber. Vorteil ist, Konkurrenten können das Programm nicht ohne weiteres nachahmen, abschreiben, nicht nutzen. Sie hindern möglicherweise Wettbewerber auf dem Markt aufzutreten. Nachteil ist, Ihre Software wird nicht weiterentwickelt oder nur der eine Programmierer, den Sie beauftragt haben, der Zugriff auf den Quellcode hat, oder nur Sie können es weiterentwickeln. Ihre Geschäfte entwickelt sich blendend. Sie haben dann nach kurzer Zeit mehr mit dem Kaufmännischen zu tun als mit der eigentlichen Entwicklung. Die Software leidet, die Kunden werden unzufrieden. Der Weg zum Desaster und zum Ende Ihrer kleinen Firma ist vorprogrammiert. Müssen Sie eben sich entscheiden. Das sind Nachteile der proprietären Software. Open-Source-Lizenzen, ist das ein Vorteil? Beseitigt das die Nachteile des proprietären Entwicklungsmodells? Eigentlich bedeutet Open Source nur der Quellcode, Quelltext ist offen. Sonst heißt es ja nichts anderes. Der Kunde hat Zugriff auf den Quelltext. Deshalb ist es auch gestattet, dass Microsoft sagt, wir haben Open Source Software mittlerweile, weil die gewissen Leuten in Spezialprogrammen und vielleicht gegen Zugriff auf den Quellcode gewähren, insbesondere der öffentlichen Hand. Weil die EU da gesagt hat, wir wollen sehen, was in eurer Software ist. Und hat Microsoft unter dem Abschluss eines Verschwiegenheitsabkommens gestattet, jetzt der öffentlichen Hand Einblick zu nehmen. Wer gerade eben da war, die Diskussion, das Gerücht, ob Windows da so einen Trojaner drin hat, dass die NSA versteckt hat, da haben halt auch unsere Sicherheitsbehörden gesagt, das wollen wir bitte nachprüfen können. Und jetzt haben die den Windows-Quellcode. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Zeilen das mittlerweile sind und wie viele Mannjahre man braucht, um diesen Quellcode zu durchsuchen. Aber gut, man sagt es halt mittlerweile. Wäre das auch. So. Historische Entwicklung brauche ich hier. Hier trage ich wahrscheinlich Eulen nach Athen. 70er Jahre war Software frei als Bestandteil von Hardware. 80er Jahre, übrigens Apple, die ansonsten immer so freundlich sind, die haben wohl dieses proprietäre Modell erfunden. Haben gesagt, wir können doch auch Software als solches verkaufen. Und haben damit angefangen. Und in den 90er Jahre kam dann eben die Freiheit der Informationen und gemeinschaftliches Entwicklungsmodell. Die Namen brauche ich auch nicht näher zu erläutern, die sind hier bekannt auf dem Linux-Tag. Auch diese historischen Eckpunkte, die man kennen sollte als jemand, der sich mit Unix-Systemen beschäftigt und Open-Source-Systemen. Es ist aber vielleicht interessant, AT&T hat ja damals Unix veröffentlicht, wissen Sie warum? Weil die Zerschlagung drohte, Monopolismusvorwürfe. Und da haben die gesagt, naja gut, wir haben sowieso da was gehabt, das wollen wir nicht richtig als Geschäftsmodell vertreiben und damit die Leute besänftigt werden, geben wir das frei. Wurde dann beauflagt, so ähnlich wie Microsoft eben heute gegenüber den Kartellrechtsvorwürfen der EU sagt, na gut, damit ihr uns nicht böse tut und das Bußgeld gelockert wird, geben wir Code frei. So ähnlich war die Geschichte auch damals. Unix war ja nicht von vornherein so weit verbreitbar und dieses Unix wurde dann mit staatlichen Entwicklungsgeldern fortgeführt. In Kalifornien, deshalb entstand BSD Unix. Staatliche Entwicklungsgelder heißt auch, das ist Wissen, was der Allgemeinheit zur Verfügung steht. So, und dann kam Stallman, hat die GNU-Software erfunden, oder die GPL erfunden, die GNU-Software geschaffen, dann kam Linux, dann kam Netscape Navigator, Open Source, wie hieß es damals, ist ja nur interessant für Firmen, die sowieso pleite sind. Da war tatsächlich Netscape war nicht mehr in der Lage, gegen diese Konkurrenz des Internet Explorers anzugehen und sagte, wir können unsere Programmierer nicht mehr bezahlen, wir haben sowieso kein Geschäftsmodell. Und damit wenigstens noch eine Konkurrenz besteht, geben wir die Entwicklung frei, geben es in die Community, wir beschränken uns darauf, den Browser weiter zu vertreiben. Ja, und dann hat sich halt eine Community gebildet, hat Netscape weiterentwickelt, den Quellcode genommen, mittlerweile ist es Mozilla, und das darauf aufbaut. Und Netscape, der Navigator, wurde, glaube ich, noch von AOL weiterentwickelt, aber ist jetzt eingestellt, so wie ich gehört habe, den soll es also nicht mehr geben. Da gibt es noch so Leute, die das dann trotzdem fortführen sollen, naja gut. Und dann gibt es eben die freie Software, die ein ganz anderes Geschichte hat, nämlich der Herr Stallman, der sagte, nee, freier Quelltext reicht mir nicht, sondern ich will die Freiheit haben, die Software abzuändern und auch das weiterzugeben. Und das ist nicht unbedingt gleich mit dem Quelltext, mit offenen Quelltext. Open Source heißt wirklich nur, der Quelltext ist offen. Freie Software heißt auch, ich darf die nutzen für jeden Zweck, ich darf die weitergeben für jeden Zweck. Jeder darf die abändern, ich kann das nicht beschränken, ich darf es auch nicht mehr proprietär machen. Und es soll auch kein Geld kosten, die Software zu kaufen, sondern die wird frei verteilt. So, da haben wir die Vorteile der Open Source Entwicklung. Also jeder kann den Quellcode lesen und Verbesserungsvorschläge machen. Ob er die gleich einbauen darf oder nicht, hängt dann jeweils von der Lizenz ab. Und somit kann die Software von Dritten weitergepflegt und übernommen werden, insbesondere wenn die Firma, die dahinter steht, kein Interesse mehr an der Software hat, beziehungsweise eben Insolvenz geht im schlimmsten Fall. Aber letztlich ist Open-Source-Software auch nichts anderes als Urheberrecht. Die Urheber sagt halt nur, ja, ihr dürft auch meinen Quellcode gebrauchen. Wir haben gesehen, Urheberrecht gilt für das Programm in jeder Form, damit auch für den Quellcode und ob der veröffentlicht wird oder nicht, steht allein dem Urheber zu. Diese Entscheidung braucht er keinen anderen zu fragen. Und richtet sich ansonsten nach dem Urheberrecht. Urheber kann auch sagen, wie weit er das freigibt. Nur zum Lesen, zum Bearbeiten, zur Weiterpflege. Kann auch bestimmen, wie er Änderungen akzeptiert. Darfst du die selber einbauen? Musst du die an mich schicken? Entscheide ich dann, ob die eingebaut werden oder nicht. Alles Frage des Urhebers, der das bestimmen kann. So, es gibt dann darüber hinaus eine offizielle Open-Source-Definition der OSI, die bestimmt, dass der Software in einer für den Menschen lesbaren, verständlichen Form vorliegen muss. Außerdem fordern die weiter, dass die Software beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden darf und dass sie auch verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden darf. Ist aber keine offizielle, gesetzliche oder sonst irgendwie Definition, sondern nur nach der Open-Source-Initiative und die können hinschreiben und können da ihre Lizenz verlegen und können sagen, ist die gemäß eurer Definition Open-Source und dann kriegen sie so einen offiziellen Stempel und dann können sie damit Werbung machen, dass ihre Lizenz eben kompatibel ist mit der Open-Source-Initiative. Ja, das brauche ich auch am Linux-Tag nicht weiter zu erläutern. Erikes Rehmann, die Entwicklungsmodelle der Open-Source-Modell-Kathedrale und Bazaar. Kennzeichen der Open-Source hatten wir schon. Das ist vielleicht interessant, mittlerweile gibt es eben über 200 Open-Source-Lizenzen. Und sie sind eben nicht dran gebunden. Und das ist anders als bei der GPL, weil wenn Sie einmal Ihre Software unter GPL gestellt haben, ist diese Software unter GPL und auch zukünftige Abänderungen sind wieder unter der GPL zu veröffentlichen. Und bei der Open-Source-Lizenz können Sie das eben abändern. So, und das können Sie dann individuell zuschneiden auf Ihr Geschäftsmodell. Das heißt, so wie Sie sich denken, wie ich Geschäfte generieren möchte. Da müssen Sie sich immer fragen, was habe ich an Software? Ist die so wertvoll, dass jemand dafür was bezahlen würde? Kann ich das stemmen, dass ich die alleine weiterentwickle? Dann bietet sich möglicherweise was Proprietäres an. Sagen Sie, nee, ich will gewährleisten, dass ich auch Anregungen von Kunden kriege, weil die haben ja auch findige Leute, Programmierer. Ich will aber Herr meiner Software bleiben. Das heißt, Sie können mir Verbesserungsvorschläge machen. Ich möchte dann darüber mich entscheiden können, ob die in die Software eingebaut wird oder nicht. Können Sie alles machen. Und deshalb ist es dringend anzuraten, bevor Sie eine Software veröffentlichen, dass Sie sich Gedanken machen, was will ich mit der Software machen? Will ich Geld verdienen aus der Beratung? Will ich Geld verdienen, dass die beim Kunden implementiert wird, dass die da eingebaut wird? Will ich Geld verdienen daraus, dass die Software integriert wird, zusammenarbeitet mit dem Kundensystem? Will ich es aus der Optimierung erzielen? Also ich stelle eine Basissoftware zur Verfügung, unter der GPL möglicherweise, und ich optimiere die dann für den einzelnen Kunden. Das wäre dann die Doppellizenzierung. Denken Sie an zum Beispiel diese Virtualisierungssoftware VirtualBox. Können Sie privat weitgehend verwenden, auch geschäftlich, kommerziell, nur für den persönlichen Gebrauch allerdings. Das heißt, das ist eine ganz komische Lizenz, weil die sagen, du darfst die verwenden. Und meistens ist das so getrennt zwischen geschäftlichen Einsatz, dann müssen sie was bezahlen, und für den privaten Gebrauch ist es frei. Das sagt aber nicht diese Software, diese VirtualBox, diese Virtualisierung, sondern die sagt, solange du das persönlich nutzt, kannst du es kommerziell wie privat verwenden. Erst in dem Moment, wo du dir das selber nicht installiert hast, auf einem anderen Rechner, bist du zur Zahlung verpflichtet. Und das heißt, entweder können Sie, ohne die Lizenz zu verletzen, Ihre Sekretärin schulen, wie sie sich denn das Ding runterholt aus dem Internet und auf ihrem Rechner installiert, dann darf sie es benutzen. Das heißt, Sie müssen eine Schulung einrichten für Ihre 200 Mitarbeiter, oder Sie sagen, nee, da bezahle ich lieber eine Lizenz an die Firma und dann darf ich die auch entsprechend benutzen. Aber da sehen Sie, Sie haben wirklich eine Gestaltungsfreiheit. Sie können sich alles ausdenken, was Sie möchten, und das Urheberrecht gibt Ihnen die Möglichkeit, das auch in eine Lizenz zu binden. Oder dieses komische Geschäftsmodell MySQL. Das ist eine ganz komische Lizenz, wo die jetzt öfters auftaucht, weil privat ist sie wohl frei. Und in dem Moment, wo Sie die geschäftlich einsetzen, hat nicht der Anwender direkt was zu zahlen, sondern derjenige, der sie ihm weitergegeben hat. Also da hatte ich jetzt so Nutzer, die entwerfen Webshops und haben Webshops entworfen für Kunden und haben dahinter einen typischen LAMP-Server, also MySQL-Datenbank. Und MySQL geht jetzt nicht die Shop-Inhaber an, du musst was bezahlen für die Lizenz, sondern die geht die Entwickler an, die den Webshop entwickelt haben. Du hast die weitergegeben und dafür brauchst du eine Lizenz von uns. Und das ungefähr, nachdem das 4-5 Jahre lang nicht thematisiert wurde, ist jetzt da doch ein erheblicher Zahlungsbedarf entstanden, wenn man dieses Vorgehen billigt. Aber haben die mal so reingeschrieben in die Lizenz. Und dann fragen wir gucken also auf die Lizenz, steht das drin? Ja, wenn das drin steht, ist das mit deutschem Vertragsrecht vereinbar, nachträglich solche Forderungen aufzustellen. Und da sind wir gerade dran. So. Was wichtig ist, Open-Source-Lizenzen erlauben die Lizenzen auch das Verwenden fremden Quellcodes. Also Sie können sagen, ich stelle das zwar unter einer Open-Source-Lizenz, aber wenn du das möchtest, kannst du das auch wieder in deinen proprietären Code mitgestatten. Und das ist die freie Software nicht. Das ist die Einzigartigkeit der GPL, dass die sagt, was einmal unter der GPL steht oder gestanden hat, soll auf alle Zeiten frei sein. Und zwar, es reicht aus, wenn nur ein Teil der Software unter der GPL stand. Also nicht nur der begrenzte Teil, der unter der GPL einmal stand, sondern jeder Code, der dazugefügt wird, der soll dann auf alle Zeiten frei sein. Das ist die sogenannte virale Lösung. Und das ist das Problem bei vielen kommerziellen Lizenzen, dass dann gesagt wird, nee, das heißt ja, selbst wir können ja noch gar nicht wissen, was wir mal entwickeln. Vielleicht entwickeln wir ja mal eine Killer-Applikation daraus. Und dann müssen wir es freigeben, weil wir es einmal unter die GPL gestellt haben. Und deshalb ist die GPL in vielen, vielen, ich bin mittlerweile, oder sagen wir es so, die Erfahrung zeigt, dass auch große Firmen bereit sind, ihre Software, die sie einmal anders lizenziert haben, unter die GPL zu stellen. Nehmen Sie Sun. Sun hat einmal die CDDL-Lizenz entwickelt und wollte genau diesen Punkt eben ausschließen. Und die sind mittlerweile dran, haben ihre Software unter die GPL gestellt. Nehmen Sie HP, die sind auch zur GPL abgewandert. Warum? Aus welchen Gründen? Wenn Sie erreichen wollen, dass sich um Ihre Software herum eine möglichst große Community bildet, Entwickler, dann sollten Sie nach Möglichkeit keine eigene Lizenz nehmen. Weil kein Entwickler hat Lust, das werden Sie aus eigener Erfahrung wissen, erst einmal einen Rechtsanwalt zu fragen, darf ich überhaupt hier entwickeln, was darf ich entwickeln und was darf ich mit meiner Software anstellen? Wenn Sie dazu erst eine Rechtsabteilung brauchen, ist das eine schlechte Lizenz. Und wenn da steht, die GPL kennt mittlerweile jeder Entwickler, wenn da drin steht GPL, dann weiß jeder, jawohl, das kenne ich, kann ich anfangen, ich darf das entwickeln. Deshalb ist es durchaus eine Akzeptanzsteigerung, wenn Sie die GPL entwickeln. Und wenn Sie wollen, dass sich eine große Community entwickelt und dass viele Leute mitmachen, ist es am einfachsten. Also einfach taktische Erwägung. Statt da eine komplizierte proprietäre Lizenz, wo man sich erstmal mit entwickeln befassen muss, ist der große Vorteil von der GPL. Und zum anderen haben Sie natürlich auch eine gesicherte Rechtsbasis. Denn ganz ehrlich, wir entwickeln Ihnen eine Lizenz, wir sagen auch, das hält. Aber was ein Gericht möglicherweise hinterher draus macht, insbesondere wenn das Gericht nicht in Deutschland sitzt, sondern in London oder in Frankreich, in Spanien oder in den USA, kann Ihnen so auf diese Art und Weise keiner sagen. Die GPL ist mittlerweile global im Grunde akzeptiert. Und wenn ich Ihnen sage, es gibt im deutschen Recht keinen Haftungsausschluss, die deutschen Gerichte trauen sich auch nicht mehr, das zu kippen. Wir kommen dann eben mit dieser Argumentation, schenkeweise übertragen ist ja kostenlos und deshalb Ausschluss nur bei Haftung, nur bei Vorsatz und das kann deshalb dahingestellt sein. Die wird akzeptiert, die ist gerichtlich durchsetzbar. Und da sind Sie, wenn Sie eine eigene Lizenz haben, zunächst mal in der Bringschuld. Die ist viel leichter von Gericht zu kippen, indem Sie gesagt werden, da wenden wir Vertragsrecht drauf an, gilt nicht, ist nicht möglich, benachteiligt den Vertragspartner zu groß, also gilt die Lizenz so nicht. Das spricht alles für die Verwendung einer GPL für Ihre Software. Nur das ist in der Industrie unheimlich schwer durchzudrücken. Ich habe einige von so jungen Firmen beraten, von Entwicklerfirmen, die durchaus bereit waren, ihre Software zu unter die GPL zu stellen. Und die haben dann bei Kunden nachgefragt aus der Großindustrie. Machen die nicht. Akzeptieren die nicht. Sondern da muss es dann eine andere Lizenz sein. Gut, das ist eben das Kritik. Da muss eine andere Lizenz sein, weil die Leute eben sagen, die Großindustrie, wir wissen nicht, was wir damit machen und wir wollen da nicht reingucken. So, wichtige Lizenzen, haben wir schon gesagt, wovon sie sich unterscheiden. Die GPL ist im Grunde auch dadurch geprägt, Änderungen unterliegen wieder der GPL, was ich sagte, dieser virale Charakter. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie ausweichen auf die Lesser General Public License oder die Mozilla Public License. Die GPL ist da ein bisschen ungenau, auch in der Version 3. Der große Kritikpunkt, dass keiner weiß, ab wann setzt denn dieser virale Charakter an? Wie viel Code kann ich aus der GPL nehmen oder kann ich die Bibliotheken nehmen und verlinken und ohne dass ich auch meine eigene Software unter die GPL setzen muss? Da ist die GPL sehr ungenau. Das lässt uns wirklich in der Grauzone stehen. Da werden Sie auch keine einheitliche Meinung finden. Und dafür, für solche Dinge ist es dann besser, dass man auf die Lesser General Public License ausweicht. Da steckt übrigens ein Ideologiestreit dahinter, weil ursprünglich gab es ja nur die GPL und dann kam der Stallman auf die Gedanken oder hat mal einen Aufsatz veröffentlicht, wo er gesagt hat, Leute, wir müssen einfach anerkennen, es gibt noch nicht genügend freie Software und wir können es nicht überall ersetzen, da müssen wir auf proprietäre Software ausweichen. Wenn jetzt aber einer bereit ist, nicht dahin zu gehen und zu sagen, ich stelle meine Software gleich unter die GPL, sondern unter eine weniger freie Software, dann sollten wir ihm die Möglichkeit auch geben. Und das ist die Geschichte dahinter, hinter der Lesser General Public License, ursprünglich Library, für Libraries entwickelt. Aber die gewährt Ihnen halt, dass, da ist dir die zwingende virale Wirkung ausgebremst. Und die sagen halt im Grunde, Eigenentwicklungen dürfen mit der Open-Source-Software verlinkt werden und als proprietäre Software weitergegeben werden. Ihre Software führt dann nicht mehr unbedingt dazu, dass auch die verlinkte Software unter die GPL stehen muss. Ja, und dann haben sie BSD-Lizenzen und Apache-Lizenzen. Der Quellcode kann in proprietärer Software verwendet werden. BSD schreibt eigentlich nur, du darfst die Software für jeden Zweck verwenden. Zweitens, du musst nur sagen, dass es BSD-Software ist. Punkt. Das ist eine ganz kurze Lizenz. Und das führt natürlich dazu, dass Sie Quellcode aus BSD nehmen können und in Ihre proprietären Produkte rein. Sie verdienen damit gutes Geld, geben nichts an das BSD-Community zurück, verpflichtet sich zu nichts und brauchen auch Ihren Code nicht mehr zu veröffentlichen. Natürlich eine feine Sache, weil Sie auf die Arbeit anderer zurückgreifen müssen, ist gerechtfertigt, weil BSD ist ja von der Universität entwickelt worden, aus staatlichen Steuergeldern, ist also schon mal öffentlich finanziert, steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Aber das Problem ist für Sie als Entwickler natürlich, wenn Sie sowas machen und nicht gleichzeitig mit Ihrem Kunden vereinbaren, du kriegst es unter der BSD-Lizenz, aber musst mir deine Sonderentwicklungen zurückgeben. Dann haben Sie ein großes Problem, insbesondere wenn Sie mit der Industrie zum Beispiel, die dann eigene Entwicklungen macht, eigene Anpassungen entwickelt. Sie haben den Ursprung geleistet, Sie kriegen einmal eine Zahlung und Ihr Kunde entwickelt die dann weiter. So. Und Sie haben keine Möglichkeit, diese Änderungen wieder herauszuverlangen, Einblick zu nehmen, nicht zu sagen, das könnte auch eine gute Idee für mein Produkt sein, Sie kommen da nicht mehr dran. Und deshalb empfiehlt es sich, wenn Sie eine BSD-Lizenz machen, versprechen Sie mit dem Kunden, insbesondere wenn es eine große Industrie ist, ob und in welcher Hinblick Sie Einblick haben können auf die Weiterentwicklung und ob Sie das dann auch später, meinetwegen mit einem Jahr Verzögerung oder unter abgeänderter Form, auch in Ihr Hauptprodukt übernehmen können. Ist ja nur fair. So, die GPL gibt halt das Programm Quellcode zu studieren und anzupassen, Programm zu kopieren und weiter zu verbreiten, das veränderte Programm zu verbreiten. Aber das Problem ist halt, dass jede Änderung wieder unter die GPL gestellt werden müssen. So, und da haben wir die GPL Version 3 seit Juni 2007 in Kraft. Diese Rechte der Benutzer wurden im Grunde nicht tangiert, also das ist relativ egal unter dem Hinblick, welche Software Sie nehmen. Die GPL 3 hatte hauptsächlich zum Gegenstand die Fixierung auf amerikanisches Rechtssystem, wurde überarbeitet, ist jetzt ein bisschen weltkompatibler geworden. Technologische Entwicklungen wie Webservice und DRM haben eine Regelung gefunden, Digital Rights Management, und der Schutz vor Softwarepatenten ist verbessert worden. Aber so dramatische Änderungen bei uns ist eigentlich nicht. Und was uns interessiert, ist nicht erfolgt. So. Was die Aufsicht haben, haben wir schon gesagt, BSD-Lizenzen dürfen halt dürfen sie den Quellcode in proprietäre Produkte übernehmen. So Mozilla Public License, die dürfen, war ja ein Browser, Mozilla Public License ist ein Browser. Und die haben das Problem, dass die sagen, es sollen proprietäre Plugins entwickelt werden dürfen. Also Zusatzbestandteile, die sich dann in den Browser einklinken. Unter der normalen GPL wäre das so gewesen, dass die dann zwingend, diese Plugins zwingend wieder unter GPL stehen müssten, weil die sich eben aufeinander beziehen und damit GPL-Software genutzt wird. Und deshalb hat Mozilla gesagt, das können wir nicht akzeptieren, sondern wir brauchen da eine gesonderte Lizenz. Und das ist dann die Mozilla Public License, die eben sagt, okay, Hauptbestandteil Quellcode, aber wenn du diese Plugin-Schnittstelle verwendest, diese spezielle Schnittstelle, dann kannst du auch proprietär dein Produkt betreiben. So, Und Apache ist eigentlich eine sehr industriefreundliche Norm, weil sie sagt, den Quellcode darfst du verändern und du darfst das auch ausschließlich in Binärform weitergeben, sofern du die Apache-Lizenzbedingungen beifügst. Und dann ist es nur verboten, Derivate dürfen nicht, also Ableitungen aus dem Quellcode dürfen sich nicht nach Apache nennen, sondern wir müssen einen anderen Namen gebrauchen. Das ist eigentlich so aus den Open-Source-Lizenzen eine sehr industriefreundliche Norm. Wenn Sie also sowas suchen, gucken Sie mal in dem Bereich nach. So, und dann haben wir die Lizenz der Programmiersprache Perl. Die sieht halt vor, dass kostenlos die Quellcode kostenlos weiterzugeben ist. Und proprietäre Derivate müssen eindeutig gekennzeichnet sein. Also eigene Dateinamen und so weiter. Das darf keine ähnliche Datei haben, aber ansonsten kostet es auch nichts. Keine einzelnen Lizenzgebühren. So, und dann haben wir noch Probleme, wenn ich eine Open-Source-Lizenz habe oder keine Urheberrechtsvereinbarung, das sollten Sie wissen, wenn Sie also keine Urheberrechtsvereinbarung treffen mit Ihrem Kunden, gilt das die sogenannte Zweckübertragungslehre. Das heißt, er hat ein Urheberrecht in dem Sinne, was Sie sich bei Vertragsschluss gedacht haben, was er mit der Software anstellen soll. Was zum Erreichen, was die Parteien mit der Software erreichen wollten, in der Weise sind auch Urheberrechte übertragen worden. Das heißt, sie können sich nicht rausziehen, ich verkaufe dir jetzt die Software, aber räum dir kein Urheberrecht ein. Das geht nicht, sondern dann müssen wir fragen, was wollten die eigentlich erreichen. Und insoweit hat er auch Nutzungsrechte. Das hatte ich schon gesagt, mit Urheberschaft, gemeinsame Durchsetzung von Open-Source-Lizenzen gemeinsam mit Urheberschaft ist ein großes Problem jetzt beim Linux-Kernel, weil wenn die umstellen wollen auf GPL3, gut, in der GPL stand immer diese Software untersteht GPL2 oder späteren Versionen, aber jetzt haben wir den Streit, müssen alle Urheber zustimmen, dass der Linux-Kernel unter die GPL3 gestellt wird, oder ist das schon vereinbart mit dieser ursprünglichen Vertragsklausel. Wenn Sie also gemeinschaftliche Entwicklung machen, denken Sie bitte daran, diesen Punkt zu regeln. Sie können sich die Urheberrechte abtreten lassen. Sie können sagen, ich bestimme alleine im Projekt, unter welches Urheberrecht das steht. Das müssen Sie eben regeln. Auch deshalb, weil wenn Sie die Urheberrechte durchsetzen wollen, und da haben mehrere entwickelt, muss jeder klagen. Auch die Klageerhebung geht nicht ohne weiteres. Also selbst wenn Sie schützen wollen und Urheberrechtsverletzung geltend machen wollen. So. Die Miturheber können verzichten auf ihre Verwertungsrechte. Das wächst dann den anderen Miturhebern zu, können Sie also vereinbaren. Und Folgen der Lizenzverletzung sind eben Schadensersatz, Unterlassung. Außerdem ist das Urheberrecht strafrechtlich geschützt, das heißt, da können Sie auch gegen vorgehen und eben die Rechte und Pflichten, das hat man gesagt, bestimmen sich alleine nach der vertraglichen Absprache in der Lizenz. Haftung und Gewährleistung können nicht eingeschränkt werden, hatten wir am Anfang auch schon. Und daran sollten Sie denken, dass nur der sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer kein Urheberrecht besitzt. Der freie Mitarbeiter bleibt Inhaber seiner Urheberrechte. Und insbesondere, wenn Sie am Projekt freie Mitarbeiter beschäftigen oder Leute, Praktikanten, dann brauchen Sie mit denen zwingend eine Urheberrechtsvereinbarung. Sonst müssen Sie die immer fragen, wenn Sie als Betrieb oder im Geschäft Ihre Urheberrechte ändern wollen oder wenn Sie die Urheberrechte übertragen wollen, ob auch der ehemalige freie Mitarbeiter damit einverstanden ist. Ein schöner, anwaltlicher Trick, wenn man Urheberrechtsklagen zu Fall bringen möchte, indem man den Urheberrechtsinhaber auffordert, mitzuteilen, wie viele freie Mitarbeiter an dem Projekt beteiligt waren. Und wenn er die dann noch aufsuchen muss, teilweise nach 3-4 Jahren, sind die in alle Winde verstreut, dann bringt man so eine Klage zu Fall. Jo. Doppellizenzierung hat man schon gesprochen. Ist durchaus möglich. Sie können also eine Software auch unter zwei Dingen veröffentlichen, unter zwei Lizenzen. Indem Sie sagen, es gibt eine kostenlose Community-Lizenz, ist ja gang und gäbe. Da mache ich aber keinen Support, keine Gewährleistung, die stelle ich unter die GPL. Und wenn du Support, Gewährleistung, Haftung haben willst, bezahlst du halt was dafür. Gar kein Problem. Und die Rechte des Kunden bestimmen sich dann immer jeweils daraus, welche Lizenz er erworben hat. Sie können auch, wenn Ihre Software bis jetzt unter GPL stand und Sie Weiterentwicklung machen, können Sie die Weiterentwicklung zwanglos auch unter eine neue Lizenz stellen. Müssen zwar eine GPL-Version veröffentlichen, aber Sie können auch wieder umsteigen. Sie sagen, ab jetzt biete ich dann einen weiteren Service an. Ja? Ja, wieder das Problem, alle Urheber mitzustimmen.
Ich will mal kurz nochmal dazwischen funken. Bei den, wenn es Fragen gibt noch, weitere, dann muss man versuchen, die Fragen zu wiederholen für die Audioaufzeichnung, weil man versteht das nicht. Und wenn das Kabel hier reicht, dann kann man auch das Mikrofon direkt da hingeben.
Wir sind auch ja. Durch. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Man sagt für Studenten, für Schüler. Ich hatte diese Frage mal zu klären, da musste ich für Schulen, da wird es vielleicht deutlicher, musste ich für Schulen ausarbeiten, so eine Urheberrechtsvereinbarung, Datenschutzverarbeitung. Und eigentlich hat der Schüler auch ein Urheberrecht. Zum Beispiel an seinen Werken. Und dann kam die Frage von dem Lehrer, der ist ja berechtigt, wenn der das Recht hat zu veröffentlichen oder nicht, kann der mir sagen, ich zeige dir meine Hausaufgaben nicht und sich auf das Urheberrecht berufen. Oder können Sie dem Prof sagen, du willst meine Klausur lesen und dafür zahlst du eine Urheberrechtsgebühr. Und da habe ich das tatsächlich nachgeguckt und in der Literatur wird gesagt, und das müssen Sie auf der Zunge zergehen lassen, weil es dafür keine Lösung gibt, habe ich tatsächlich gefunden, naja, wir haben ja im Urheberrecht, muss es eine persönliche geistige Schöpfung sein, ein Ausdruck der Persönlichkeit. Und eigentlich, zumindest bei Schülern wurde gesagt, wenn die nur das Wissen wiedergeben, was sie sich erworben haben, ist das kein Ausdruck der persönlichen geistigen Leistung, sondern allgemeines Wissen. Der Lehrer meinte dann, das beurteilen wir aber anders, weil ja gerade die persönliche geistige Leistung beurteilt wird des Schülers. Nein, aber das ist so Schulbuchwissen, was sowieso in Schulbüchern steht, geht nicht. Und jetzt sagen Sie, ist aber was anderes, wenn ich im Rahmen von Drittmitteln forsche. Bei mir war es so, ich musste zum Beispiel für meine Promotion so eine Urheberrechtsvereinbarung unterschreiben, dass sie dem Lehrstuhl zustehen. Ja. Und das würde ich auch raten, bevor man sich da in Schwierigkeiten begibt, dass an jedem Lehrstuhl, zumindest wenn es wirklich um Forschung geht und nicht mehr um Prüfungsarbeiten und um allgemeinen Lehrstoff, dass man daran auch denkt. Ja. Zu denken, sondern es reicht aus, der Mitarbeiter so und so tritt hiermit alle Urheberrecht, alle Verwertungsrechte an der urheberrechtlich geschützten Software oder entstehenden Urheberrechte an den Lehrstuhl so und so ab oder an die Universität so und so ab. Dann können Sie das noch modifizieren. Das wäre im Grunde, ich sagte ja, Sie können das so modifizieren, wie Sie es möchten. Sie können das auch in eine freie Lizenz stellen. Ja.
Und die BSD-Lizenz würde sowas bringen?
Die sagt ja nur, den Code, den du erarbeitest, darfst du nutzen in jeder Form. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
Ich wiederhole die Frage.
Ja. Also die BSD wird ja keine Menschen. Nee,
Frage wiederholen, sonst fällt der Zusammenhang. Also es wurde BSD-Code angeblich in Linux-Code verwendet oder im Kernel-Code verwendet und dann unter GPL gestellt und darüber gibt es einen Streit, was da die Meinung ist.
Also den konkreten Streit kenne ich jetzt nicht von der Mailingliste, aber sehe ich in dem Moment nicht das Problem, wenn ausdrücklich gesagt wurde, das ist BSD-Code, Punkt. Das muss allerdings dann angemerkt werden. Wer schreibt die Lizenz eigentlich nicht vor? Was? Nö, unproblematisch, solange er schreibt, das ist BSD-Code, Punkt. Da sehe ich nicht so das Problem drin, also.
Okay, da hinten ist, ja, zwei Fragen noch, dann müssen wir wirklich einen Schluss machen. Die Frage ist, ob Urheber ausgeschlossen werden können.
Also vertraglich nicht, wenn Sie das ganz neu entwickeln und eine neue Ausdrucksform entwickeln, das Programm in neuer Form erstellen, geschützt ist durch das Urheberrecht immer nur das individuelle, das ganz konkrete Programm. Und in dem Moment, wo Sie was Neues erstellen, steht das unter Ihrem eigenen Urheberrecht. Denken Sie zum Beispiel an wissenschaftliche Aufsätze oder an Literatur. Goethe hat den Werther geschrieben und Benzdorf hat die Leiden des jungen Werther geschrieben. So, das Motiv ist das gleiche, aber das Buch spielt in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Epoche, wird ganz anders ausgedrückt. Das Urheberrecht entsteht neu. Auch in einer Neubearbeitung entsteht das Urheberrecht neu, es sei denn außer im Wege der sklavischen Nachfassung. Und insoweit, wenn Sie wirklich das Programm neu schreiben und das in ganz neue Form gießen, und auch neu anordnen im ausreichenden Ausmaß, sodass es keine Nachahmung mehr ist, hat der ursprüngliche Urheber daran keine Mitarbeit mehr. Ja.
Okay, die letzte Frage.
Dann gilt zunächst mal diese Zweckübertragungslehre, dass so viel Urheberrechte übertragen wurden, wie zur Erreichung des ursprünglich geschlossenen Vertragszwecks erforderlich war. Man sagt also, die Leute wollten erreichen, dass der die Software im Betrieb nutzen kann, auf einem Rechner. So viel Urheberrechte hat er dann auch bekommen. Das ist die sogenannte Zweckübertragungslehre. Und ansonsten müssen Sie für darüber hinausgehende Nutzung eine nachträgliche Urheberrechtsvereinbarung abschließen. Und dazu ist auch der Nutzer, der das über dieses Maß hinaus nutzt, verpflichtet. Ja, als Heavy-Job sind Sie ja wahrscheinlich Arbeitnehmer. Und damit gilt der 69a Urheberrechtsgesetz und der regelt, dass solche Arbeitnehmer, dass die Urheberrechte beim Arbeitgeber liegen. Also wenn Sie es im Rahmen des Hiwi-Jobs gemacht haben, liegen die beim Lehrstuhl ohnehin oder beim Arbeitgeber. Das ist nicht das große Problem. Das Problem liegt eben bei freien Mitarbeitern und diesen Sachen. Gut. Ja, der Nachfolger wartet. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Lieblingstag.